Ja, wir sind heute unglaublich viele Leute, was uns auf der einen Seite sehr, sehr freut. Was uns sehr freut, dass Sie so zahlreich erschienen sind heute. Gut, ja, Getränkeversorgung, da können Sie vielleicht die hinteren Nachbarn bitten, ob sie Ihnen was holen. Gut, ja, also ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Thema. Ja, mein Name ist Alexander Wilhelm und bin heute Ihr Moderator. Ja, und wir dürfen heute begrüßen Herrn Arndt, Professor Arndt aus Wien. Professor Arndt ist Professor für Quantennanophysik an der Universität Wien und hat zuletzt den Wittgenstein-Preis, also die höchste Auszeichnung, die Österreichs in der Wissenschaft vergeben werden kann, erhalten. Und er wird uns heute mitnehmen in eine Welt, die so skurril und eigentümlich anmutet und auf der anderen Seite aber so viel mit Ihrem Alltag zu tun hat, dass wir uns eben hier gedacht haben, ja, es wäre einfach mal interessant, sozusagen zu diesem Thema was zu hören. Die Quantenwelt ist so skurril, dass einer der Urväter sozusagen die Grundsteine gelegt hat, Niels Bohr einmal gesagt hat, wer von der Quantenphysik nicht entsetzt ist, hat sie nicht verstanden. Ja, und Herr Professor Arndt wird uns jetzt versuchen, da einen Eindruck zu vermitteln über was die Welt ganz am Ende sozusagen irgendwie zusammenhält.
Okay, gut, dann wollen wir das auch tun. Entschuldigung, wenn Sie nichts dagegen haben, stehe ich dazu mal auf. Muss ich auch gleich was zu erzählen. Also erstmal willkommen alle zusammen. Ich freue mich da zu sein. Ich freue mich vor allem, dass Sie da sind, weil sonst, was soll ich sonst hier tun? Ich bin ein bisschen, wie soll ich sagen, überrascht von der Masse, die da steht und sitzt. Und ich weiß nicht, ob Sie die Psychologie von Nilpferden kennen. Die werden immer ganz eigenartig, wenn jemand auf dem Weg zum Wasserloch steht. Und die sind tatsächlich die gefährlichsten Tiere, was das betrifft. Und da Sie jetzt auf dem Weg zum Wasserloch stehen, kriege ich auch so ein bisschen meine Beklemmung. Aber ich freue mich, dass Sie da sind. Ich verspreche, Sie nicht zu beißen. Und ansonsten schauen wir mal, wie es geht. Aber ich fühle mich halt ein bisschen wohler, wenn ich stehe. Erstens sehe ich Sie dann besser, zweitens kann ich besser sprechen, wenn ich nicht so zusammengekaut bin. Aber nachher für den gemütlichen Teil setze ich mich auch. So, ja, es geht um Quantenphysik. Und wenn ich mich so umschaue, vermute ich mal, dass nicht ganz viele hauptberufliche Physiker da sind. Oder nur mal ganz kurz zum Schauen, gibt es irgendeinen hauptberuflichen Physiker, Lehrer inklusive, einen sehe ich. Und eine ehemalige und noch immer sehe ich auch. Gut, aber eine kleinere Zahl. Insofern passt das vielleicht, wie ich mich ein bisschen vorbereitet habe. Sie sehen, ich habe da auch Folien, über die wir reden können, über die ich erstmal reden werde. Wir können es aber interaktiv machen, so wie es Ihnen gerade passt. Es gibt natürlich beliebig viel zu erzählen. Ich habe mir sagen lassen, um 10 Uhr müssten wir spätestens alle rausschmeißen. Mein Zug geht um 10:45, damit ich die Vorlesung morgen noch schaffe. Aber ansonsten bin ich offen für alles. Also wer Fragen hat, einfach zwischendurch unterbrechen, das ist für mich okay. Die ersten 60 Folien, die wir gar nicht schaffen werden, sind in Deutsch. Wenn Fragen hinterher noch zu den Details kommen, muss ich sie mit Englisch vertrösten, aber ich werde trotzdem weiter Deutsch reden. Ich habe mir auch gedacht, obwohl ich natürlich immer am liebsten über meine eigenen Sachen rede, und meine eigene Sache in Anführungszeichen, das ist Molekülinterferometrie. Das werde ich Ihnen in, wie man so sagt, Nullternährung ersparen. Wir kommen vielleicht hinterher ganz am Schluss ein bisschen drauf. Ich dachte, dass es vielleicht besser ist, einen globalen Überblick zu geben, wo halt die Quantenphysik drinsteht oder drin steckt und was da überhaupt seltsam drin ist und warum das trotzdem ein Milliardenmarkt auf eine Art ist und warum Sie auch mit Quantenphysik Geld verdienen können. Also nicht, dass ich einen Tipp hätte, wie Sie jetzt reich werden, sonst stünde ich wahrscheinlich nicht hier, sondern wäre reich und woanders. Aber obwohl, selbst wenn ich reich wäre, würde ich kommen. So, beginnen wir mal damit. Jetzt lädt er irgendwas. Ups. Heißt das, dass mein Rechner gerade abgestürzt ist? Nein. Beginnen wir wirklich mal ganz, ganz elementar. Warum Quantenphysik überhaupt Quantenphysik heißt. Und da kramt man halt entweder in seinem alten Latein oder in Wikipedia oder so. Das hilft immer. Und da steht da unter Quantum wie viel. Also es geht irgendwie um Mengen. Und zwar um kleine Mengen, ziemlich kleine Mengen. Also heute sagt man ein Quäntchen Glück zum Beispiel oder ein Quantum Toast bei James Bond und das ist irgendwas ganz Kleines. Also der James Bond hätte sicher viel Trost gebraucht, aber er hat noch wenig gekriegt. Und generell, ich hole mir noch mal einen kleinen Präsenter daraus, da brauche ich nicht immer mich bücken. Generell ist es so, dass man meistens sagt, Quantenphysik, das ist etwas, das betrifft die kleinen Teilchen. Jetzt habe ich nicht genug USBs. Hm? Ich zupfe den mal raus. Dauert eine Sekunde. Hopp. Voilà. Also da geht es um die kleinen Teilchen. Was sind kleine Teilchen? Wirklich Elementarteilchen, Elektronen, Quarks, Licht. Das, woraus die Welt sozusagen zusammengesetzt ist. Sie im Prinzip auch zusammengesetzt sind. Und ein bisschen komplexere Teilchen, Neutronen, Atome, Moleküle. Damit ist die ganze Quantenphysik überhaupt entstanden. Und die ist jetzt sage und schreibe 100 Jahre alt. Die offizielle Geburtsstunde kann man sich drum streiten. Manche sagen, das wäre der 14. Dezember 1900 gewesen, als Planck das erste Mal das Planck'sche Wirkungsquantum erfunden hat oder vorgestellt hat bei der Akademie damals. Kann man sich drum streiten, die Quantentheorie richtig als Formalismus, die gibt es erst seit 1926 und da ist der Österreicher Schrödinger für verantwortlich. Also, aber nichtsdestotrotz ist es eine alte Theorie und obwohl sie so alt ist, gibt es da einige Rätsel, über die wir uns heute Gedanken machen können. Und was ich Ihnen vor allem auch vermitteln will, ist, Quantenphysik ist nicht nur irgendeine Theorie der Natur, sondern tatsächlich die beste, die wir überhaupt haben. Was wären so die anderen alternativen Theorien? Sie kennen die Newton'sche Mechanik, die hat ihre Mängel, die wird sozusagen abgegradet durch die spezielle Relativitätstheorie, die aber nicht auf so viele Stellen hinterm Komma getestet ist, 3-4 Stellen oder so, je nachdem, was man gerade untersucht. Manches auch ein bisschen besser. Aber die allgemeine Relativitätstheorie für die Gravitation, die ist relativ bescheiden getestet, verglichen mit der Quantenphysik. Bei der Quantenphysik geht es, also gerade wenn es um Quantenelektrodynamik geht, auf 11 Stellen hinterm Komma, 12 Stellen hinterm Komma kann man alles genau bestimmen. Also das ist wirklich viel, viel besser als alle anderen Theorien der Natur. Und in der Biologie kommen sie auf so eine Genauigkeit, in dem Sinne ja sowieso nie. Und die Chemie, würden wir sagen, ist ein Ableger der Physik. Das darf man den Chemikern nicht immer so sagen, weil die natürlich ganz andere Dinge auch tun. Aber natürlich basiert alles auf den Molekülorbitalen, Atomorbitalen, die die Quantenphysik schlussendlich beschreibt. Aber die Quantenphysik ist vor allem auch eins, nämlich seltsam. Wenn Sie auf die Straße gehen, werden Sie das natürlich nicht live sehen. Aber das vermittelt ein bisschen das Bild, worum es geht, dass eben bestimmte Dinge, bestimmte Phänomene zeigen, die wir so aus dem Alltag nicht gewöhnt sind. Das Auto wird sicher nicht gleichzeitig links und rechts um die Laterne drumherum fahren. Das können Sie heute Nacht mal probieren, aber ich zahle den Schaden nicht. Also tun Sie es nicht. Aber die Frage ist, warum geht das mit dem Auto nicht und warum können bestimmte Objekte sowas Ähnliches dann doch tun? Und das ist eigentlich, womit ich mich hauptamtlich beschäftige. Nicht mit großen Autos, sondern mit großen Molekülen. Große Autos kann ich mir nicht leisten, aber die Moleküle, mit denen geht das ganz gut und da kann man die Effekte tatsächlich zeigen. Kommen wir im Laufe der Zeit ein bisschen drauf. Also unter den Seltsamkeiten, die die Quantenphysik uns so bietet, da gibt es eine ganze Reihe. Und ich fange mal mit einer kleinen Liste an. Die werden Sie, wenn Sie noch nicht Physik gemacht haben, seit Ihrer Kindheit, werden Sie nicht alle sofort verstehen, aber wir werden die so Stück für Stück dann weiter durchgehen. Also was ich Ihnen zeigen will, ist, dass es viele Phänomene in der Quantenphysik gibt, die im Widerspruch zu dem sind, was man so eigentlich erwartet. Und also die ersten 5 auf dieser Liste sind halt die folgenden. Sie sind, wenn Sie auch hier stehen, daran gewöhnt, dass Sie eben hier stehen, dass Sie hier sind und nicht gleichzeitig da drüben. Dass Sie einen wohldefinierten Zustand haben, auch wenn Sie ein bisschen hin und her wackeln, das kann man gut beschreiben. Also man weiß genau, wenn der Muskel sich hier bewegt, dann gehen Sie halt nach rechts rüber. Im Prinzip ist das alles berechenbar. Aus der klassischen Physik, klassisch heißt hier immer Nicht-Quantenphysik, also es hat nichts mit klassischer Kunst zu tun. Mit klassischer Physik meint man immer nur Nicht-Quantenphysik. Und in der klassischen Nicht-Quantenphysik, da hat alles immer einen wohldefinierten, eindeutigen Zustand. Ist alles perfekt determiniert. Alles genau heraus hervorberechenbar in Zukunft. Und deswegen gibt es in der normalen klassischen Physik auch eigentlich keinen echten Zufall. Da kann man drüber nachdenken, aber da gibt es eigentlich eher nur so subjektive Zufälle. Also wenn ich den Peter auf der Straße treffe, dann weiß ich, der ist um 8.15 Uhr aus dem Haus gegangen, ich bin um 8.20 Uhr vielleicht aus meiner Tür gegangen und irgendwie, weil wir sowieso zur Arbeit müssen, treffe ich halt den Peter auf der Straße. Das ist subjektiver Zufall, das wäre im Prinzip vorherberechenbar gewesen. Was ich Ihnen gleich zeigen will, ist, mit welchen Experimenten man objektiven Zufall produzieren kann. Und das ist sozusagen der zufälligste Zufall, den die Welt gesehen hat. Und der kommt halt aus der Quantenphysik. Deswegen werden heutzutage Quantenzufallsgeneratoren auch bei, ich glaube, es ist bei Win Today, aber ich will jetzt keine Reklame machen. Also es wird auf jeden Fall verkauft auch für so Online-Lotterien. Aber tatsächlich eine wichtigere Anwendung wäre vielleicht für in der Mathematik, wenn man Zufallszahlen braucht für Monte-Carlo-Simulationen und so. Naja. Also die Behauptung ist, in der normalen Welt gibt es eigentlich gar keinen Zufall, sondern nur so subjektiven, scheinbaren Zufall. Aber in der Quantenwelt gibt es vielleicht eine Möglichkeit, doch irgendwie den echten, den unbedingten Zufall, wo nichts dahinter steht, noch wieder einzuführen. Und was ich oben noch nicht so richtig, jetzt muss ich aufpassen, ich keine Blende hier, noch nicht gesagt hatte, ist, dass in der Quantenphysik natürlich auch die Möglichkeit besteht, dass sie in mehreren Zuständen zugleich sind. Also sie werden sich natürlich nicht erleben in ich bin hier und da, aber mit den Molekülen und mit kleineren Teilchen geht es eben doch. In unserem Alltag, da denken wir auch immer, ich muss mit der Hand auf diese Hand schlagen, dann gibt es sozusagen eine Wechselwirkung. Alles ist lokal. Es gibt lokale Wechselwirkungen in der klassischen Nicht-Quantenphysik. Die Frage ist, ist das immer so, muss das so sein? Das ist tatsächlich eine offene Frage. Es wird ganz viel in der Fachliteratur über Nicht-Lokalität in der Quantenphysik geschrieben. Spukhafte Fernwirkung hieß das früher immer, also heißt es auch immer noch, wenn man drüber schreibt ab und zu, aber das geht auf ein altes Paradox von Einstein, Podolsky und Rosen zurück, was wir vielleicht nachher noch ein bisschen aufrollen können. Aber also da ging es um spukhafte Fernwirkung, aber die Quantenphysik ist natürlich nicht wirklich spukhaft, es ist einfach Natur, also es ist einfach Physik. Und die Frage, ob es da Nicht-Lokalität gibt, ist immer noch eine offene Frage. Es gibt eins von beiden nicht, entweder gibt es keine Realität oder es gibt keine Lokalität. Das können Sie sich schon mal merken. Also irgendwas ist mit unserem täglichen Leben komisch und faul. Entweder die Realität ist nicht so, wie wir sie uns vorstellen, oder die Lokalität stimmt nicht. Oder beides, oder noch was ganz anderes. Aber auf jeden Fall, naja, also die Welt ist halt komplex. Was auch in unserem Alltag eigentlich immer so erwartet wird, dass man Dinge genau messen kann. Dafür werden Physiker und Techniker teuer bezahlt, dass sie Dinge genau messen. Dass sie die Zeit ganz genau messen, Längen ganz genau messen, das Kilogramm gut definieren, den Strom gut messen, Spannung, was weiß ich. Und normalerweise, wenn ich halt den Meter nur auf einen Millimeter vermessen kann, könnten Sie mir sagen, na gut, da kauf eine kleine Schieblehre, investiere halt 100 Euro oder 50, je nachdem wo. Und dann kannst du halt auf einen Mikrometer messen. Wenn ich mit dem Mikrometer nicht zufrieden bin, dann investiere ich halt vielleicht ein paar tausend Euro für ein kleines Mach-10-Interferometer, also ein laserbasiertes Interferometer, und dann kann ich auf Nanometer, also Milliardstelmeter genau, Längen messen. Und man könnte versucht sein zu sagen, es ist alles nur eine Frage des Geldes und ich werde immer genauer und genauer. In der klassischen Physik, nicht Quantenphysik, ist das fast auch wahr. In der Quantenphysik ist das eben nicht mehr richtig. Da sind wir alle limitiert durch die Unschärferelation, dann komme ich nachher mit ein paar Cartoons, warum das so ist. Und da unten drunter den Punkt, ja, die Realität, das ist eben das große Fragezeichen. Ob es die so gibt, wie wir es denken, ob sie anders ist oder was da auch ist. Man darf aber nicht das zum Anlass nehmen, plötzlich die ganze Welt in Frage zu stellen. Also es gibt schon feste Vorschriften, wie man die Welt betrachten kann, feste Regeln, was man messen kann, was man nicht messen kann. Die Quantenmechanik sagt einem, was unbestimmt ist und was nicht unbestimmt ist. Also es ist nicht plötzlich alles fuzzy und schwammig. Im Gegenteil, die Quantenphysik gibt extrem präzise Regeln, was fuzzy und schwammig ist. Naja, das muss man aufpassen. Und man kann sozusagen die Unschärfen auch hin und her verschieben. Also man kann schon noch was tun. Und also wenn es um die Nicht-Lokalität geht, da warne ich auch immer vorab. Also es geht heute auch nicht um Telepathie, um Quantenpsychologie. Ich bin mal angesprochen worden, ob ich nicht ein Projekt zur Quantenpsychologie machen wollte. Das halte ich für nicht seriös. Also ich glaube nicht, dass das hier Thema ist. Aber wir können trotzdem drüber reden, wenn Sie wollen. So, dann ist die Frage, also wo man all diese Effekte nachher sieht, komme ich im Detail gleich noch drauf. Ich wollte erst vorab, einfach damit es mal gesagt ist, zeigen, wo über die Quantenphysik drinsteckt. Erstmal nur so punkthaft und über viele Details können wir dann hinterher noch sprechen. Es gibt zu manchen auch Bildchen. Also dass die Chemie natürlich von der Quantenphysik bestimmt ist, ist klar. Da werden die Wellenfunktionen der Atome sind natürlich das, was auch die chemischen und die Molekülorbitale definiert. Und die Tatsache, dass sie hier stehen und dass sie aus Materie sind, die nicht kollabiert, das hat auch was mit Quantenphysik zu tun, mit dem Pauli-Prinzip, dass halt nicht alle Teilchen, nicht alle Fermionen, nicht alle Teilchen mit Spin, aber das ist jetzt egal, dass sie nicht alle den gleichen Zustand einnehmen können. Also die Stabilität der Materie ist ganz wesentlich quantenmechanisch. Aber auch wenn Sie ein gesundheitliches Problem haben, brauchen Sie eigentlich Quantenphysik. Wenn Sie Ihre inneren Organe oder Ihr Gehirn anschauen lassen müssen, dann gehen Sie vielleicht zu einem Kernspintomographen. Und die Kernspintomographen, das sagt der Name schon, arbeiten mit dem Kernspin. Kernspin ist eine Größe, die gibt es eigentlich gar nicht klassisch. Quantenmechanisch natürlich schon. Quantenmechanisch oder anschaulich betrachtet ist der Kernspin einfach ein kleiner Pfeil, eine magnetische Kompassnadel, die mit einem Drehimpuls verknüpft ist. Was jetzt ein Drehimpuls ist, ist fast egal. Aber diese kleine Kompassnadel, die kann nur in bestimmte Richtungen zeigen. Die kann nicht wie der normale Kompass nach Nord, Nordost oder so zeigen, sondern wenn es ein Elektron betrifft oder ein Proton betrifft, kann das wirklich nur nach Nord und nach Süd zeigen. Mehr nicht. Und Überlagerungen gleichzeitig Nord und Süd. Das ist auch kurios. Ne? Also es gibt Kompassnadeln, die können gleichzeitig nach Norden und nach Süden zeigen, eine einzige Nadel. Und diese Dinger, die sind in Ihrem Körper zu Abermilliarden vorhanden, nämlich die Protonen mit ihren Spins. Und das nutzt man aus in der Kernspintomographie, um zu schauen, wo sind jetzt wirklich die Protonen alle gelagert. Und da kann man was daraus lernen über die Struktur von Hirn und Körper. Aber in diesem Kernspintomographen, da steckt nicht nur in Form Ihres Körpers ein quantenphysikalisches Objekt drin, sondern der ganze Apparat selber nutzt Quanteneffekte. Sie brauchen Supraleiter, um riesige Magnetfelder zu erzeugen, die eben ihre kleinen Kompassnadeln ausrichten. Diese Supraleiter, das sind auch nicht klassische Objekte sozusagen. Manchmal werden die noch gekühlt mit superflüssigem Helium und das Ganze wird dann noch ausgelesen mit supraleitenden Quanteninterferenzdetektoren. Also egal, was Sie tun, dieses Ding, das ist voll von Quantengeräten eigentlich. Die Orbitale hatten wir schon. Die Astronomie, die Sonne selber ist ein ganz großer Quantenapparat, wenn Sie so wollen. Natürlich würden die meisten meiner Kollegen dann meutern und sagen, nee, das ist ein klassisches Objekt. Stimmt auch eigentlich. Aber die Energiegewinnung basiert natürlich trotzdem auf einem Quanteneffekt. Sie wissen, die Sonne produziert die Energie über Kernfusion, darüber, dass Protonen miteinander verschmelzen zu einem Deuteron. Und die Protonen wollen sich eigentlich überhaupt gar nicht haben. Die wollen sich abstoßen. Die sind entgegengesetzt geladen. Und dass sie doch ab einer bestimmten Energie, und das sind halt 15 Millionen Kelvin in der Sonne und hohe Drücke, dass sie dann doch zueinander kommen und sich verschmelzen, das liegt halt daran, dass sie den Tunneleffekt nutzen, über den wir gleich noch ein bisschen sprechen werden. Aber auch wenn Sie auf Ihrem Haus eine photovoltaische Anlage haben, dann ist das ein Quanteneffekt, für den Einstein den Nobelpreis bekommen hat. Also das nächste Mal, wenn Sie auf Ihr Dach schauen, können Sie Einstein erinnern. Und da geht es halt nur darum, dass das Licht aus Halbleitern Elektronen auslösen kann. Und diese Elektronen, die können halt Strom, sind Strom de facto. Und das ist der Quantenoptik-Effekt par excellence sozusagen. Oder das nächste ist, ich weiß nicht, wie Sie dahergekommen sind, zu Fuß oder mit einem Navigator, so wie ich. Ich bin vom Bahnhof dann zuerst auch mit meinem Handy-Navigator dahergewandert. Und wie funktionieren diese Navigatoren? Die bekommen halt von den GPS-Satelliten einen Zeitstandard und die Laufzeiten von den Satelliten zu ihnen sagen ihnen, wo sie stehen. Aber dass diese Uhren überhaupt präzise funktionieren, das ist ein reiner Quanteneffekt, weil die Materie diskret ist, wie wir gleich noch sehen werden, und eine spezielle Frequenz innerhalb des Cäsium-Atoms tatsächlich unsere Zeit definiert und auch ihre Navigatoren laufen lässt. Also ohne Quanteneffekt kein Navigator, kein Einparken für Männer. So. War doch korrekt, oder? So. Es gibt sehr viele andere Effekte. Ich weiß gar nicht, ob ich auf alle da eingehen soll, eben wie man Kristallstruktur bestimmen kann. Aber auch die Tatsache, dass ich hier was zeigen kann, dass ich einen Laser in der Hand habe. Der Laser ist ein großes Quantenobjekt. Die Photonen sind halt einzelne Lichtteilchen, die sich in dem Laser per Quantenphysik organisieren. Und Laser sind wiederum in CD-Spielern drin, in den Kabelfernsehkabeln sozusagen, werden die benutzt, um Serien zu übertragen und der Telekommunikation überall. Auch wenn Sie Ihre Handykamera anschalten, ist das eine CCD, die Sie benutzen, und auch die nutzt den photoelektrischen Effekt, für den Einstein seinen Quantennobelpreis bekommen hat, und so weiter und so weiter. Und eine der Fragen, die jetzt ganz, ganz aktuell geworden ist, ob die Biologie nicht auch in Wirklichkeit Quanteneffekte ausnutzt, das ist aber noch sehr umstritten, da wird noch sehr viel diskutiert. Was sicher ist, ist, dass es Tunneleffekte von Elektronen in Enzymen gibt, dass auch das zum Beispiel ist auch ein Quanteneffekt indirekt. Naja, aber da gibt es auch Protonentunnel, alles mögliche. Aber da gehe ich gar nicht im Detail drauf ein. Ich wollte Ihnen nur zeigen, die ganze Welt ist voller Geräte, die irgendwie indirekt die Quantenphysik ausnutzen. Obwohl manches so seltsam ist. Und deswegen habe ich mir irgendwie 3 Schlüsselseltsamkeiten herausgesucht. Und dann müssen wir schauen, wie wir das so zeitlich schaffen. Wann immer Sie keine Lust mehr haben, schieben Sie einfach die Hand und unterbrechen mich. Oder wenn Sie was anderes wissen wollen, einfach fragen. Und das Erste, was ich Ihnen kurz zeigen wollte, ist, dass eben die Energie und die Natur in kleinen Häppchen vorkommt, wirklich in Quanten. Das Zweite ist diese Quantensuperposition, Überlagerung. Superposition heißt Überlagerung. Und dass es möglich ist, dass Zustände gleichzeitig existieren, die eigentlich im Alltag verboten sind. Und wenn man das dann noch auf mehrere Teilchen ausdehnt, dann kommt man zur Quantenverschränkung. Das ist sozusagen das Seltsamste unter den Quanteneffekten, oder der seltsamste Effekt. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Da geht es um Quantenkryptographie, Teleportation und so Sachen. Also das Beamen, für das Anton Zeilinger vor allem berühmt geworden ist. Beginnen wir also mit den kleinen Häppchen. Und woran sehen wir, dass die Natur in kleine Häppchen zerteilt ist? Das sehen wir, wenn wir das Licht analysieren, was aus Molekülen rauskommt oder was von der Sonne durch die Atmosphäre kommt. Dann sieht man, dass es kein kontinuierliches Spektrum ist, dass nicht alle Farben vorkommen, sondern dass bestimmte Linien, also bestimmte Punkte bei bestimmten Lichtfrequenzen oder Wellenlängen, dass die ausgelöscht sind, absorbiert sind. Da gibt es Resonanzen. Und das liegt halt daran, wie hier für das Wasserstoffatom nochmal gezeigt, dass nur ganz bestimmte Energien, da sind die Energien gezeigt und unten eigentlich nichts, aber es kommen nur ganz bestimmte Energien vor. Wie die jetzt zueinander liegen, ist völlig egal. Aber die Atome haben nur, zwar eine abzählbar unendlich große, aber nur eine diskrete Menge, also eine zerstückelte Menge von Energieniveaus. Und das macht halt, dass Frequenzen ein Fingerabdruck sind für das, was wir sehen können. Deswegen können Sie mit Licht Moleküle analysieren, chemische Stoffe analysieren, identifizieren. Und deswegen kann man sich auch fragen, warum ist der Käse gelb? Das ist in Wirklichkeit auch ein Quanteneffekt, wenn man so will. Das liegt daran, dass die Proteine, in diesem Fall das Casein zum Beispiel, im Blauen besonders viel absorbiert, aber nicht im Gelben. Zum Beispiel das Gelbe kommt wieder raus. Also die Tatsache, dass es nur bestimmte diskrete, bestimmte fest eingestellte Frequenzen für Moleküle gibt, wo sie absorbieren, macht halt, dass wir ein blaues Sakko haben, rote oder braune Schuhe und auch einen gelben Käse. Warum er löchert? Das ist rein klassisch. Und bakteriell. Jetzt kann man natürlich sagen, dass die Bakterien auch was damit zu tun haben, aber nicht wirklich. Also das ist biologisch. Oder wenn Sie sich zum Beispiel, ich gehe nicht mehr ganz so oft in Diskos, aber wenn Sie doch mal dahin gehen, oder auch in manchen Kunsthallen sehen Sie Schwarzlicht. Schwarzlicht ist irgendwie schon ein Widerspruch in sich. Damit meint man eigentlich Ultraviolettlicht, was Fluoreszenz anregen kann. Und die Fluoreszenz ist halt dann eher im sichtbaren Bereich. Vergessen Sie fast, was ich Ihnen dahin male. Das Einzige, was Sie wissen sollen, ist, wenn man mit violettem Licht irgendwie Moleküle anregt, kann es durchaus passieren, dass blaues Licht wieder rauskommt. Und das hängt halt mit der Quantenstruktur der Moleküle zusammen. Warum ist das interessant? Das ist interessant, wenn Sie Kriminologe sind oder Kriminologin. Angenommen, Sie wollen jemanden ertappen, der irgendwo sein Sperma hinterlassen hat. Dann, wenn Sie einfach auf den Stoff so schauen, sehen Sie nichts. Wenn Sie aber mit einer UV-Lampe hinleuchten, sehen Sie hier zum Beispiel einen Fleck. Ist nicht von mir, muss ich gestehen, ist aus dem Internet. Aber Sie sehen immer bei CSI Miami, da laufen die rum mit so blau leuchtenden Lampen. Die sind tatsächlich nicht blau, sondern ultraviolett. Eigentlich dürfen Sie die Lampen gar nicht sehen, wenn da nicht noch so ein bisschen Spektrum von dem wäre, was nutzlos ist. Aber das ultraviolette Licht, das regt halt die Moleküle an. In diesem Fall halt, ich weiß gar nicht, ob es da die Protein- oder DNA-Teile sind, aber die leuchten an dem Blauen und machen etwas sichtbar. Also diese diskrete Umformung von Ultraviolettlicht nach blauem Licht, das ist auch ein Quanteneffekt. Oder Sie können sich die Frage stellen, wenn Sie am Bahnhof ankommen, woher weiß die Uhr, wie spät es ist? Irgendjemand muss sie gestellt haben. Die Frage ist, wer hat sie gestellt? Früher war es noch der Stationsvorsteher. Woher der es wusste, weiß kein Mensch. Aber heutzutage kommt die Zeit aus Braunschweig, zumindest hier in Westeuropa. Und das ist eine Atomuhr, die in Braunschweig steht, die Cäsium-2. Und ich hatte eben kurz verschiedene Spektren beim Wasserstoff gezeigt. Haben Sie sich nicht gemerkt, ist weiter nicht schlimm. Es geht nur darum, es gibt wenige Energieniveaus, die erlaubt sind, die an Licht ankoppeln, die man ausmessen kann, die extrem wohldefinierte Abstände haben. Und das Witzige ist, also hier habe ich nur mal hingemalt, auch da brauchen Sie sich die Details überhaupt gar nicht merken. Was ich nur sagen will, ist, diese Linie und diese Linie da unten drunter, die definiert Ihre Sekunde. Also einfach die Tatsache, dass die Natur in kleinen Häppchen vorkommt, definiert Ihnen Ihre Zeit. Und dass das zufällig ein bisschen mehr als 9 Milliarden Schwingungen sind, die da das Cäsiumatom zwischen den zwei hyperfeinen Zuständen macht, das für die Experten. Aber die Tatsache, dass die Natur in Häppchen vorkommt, macht halt, dass Sie die Zeit messen können und die Bahnhofsuhr. Über den Spin haben wir ganz kurz schon gesprochen. Das ist halt eine seltsame Größe, weil der nicht weiß, wohin er zeigen soll. Der kann nur ganz wenige Werte annehmen, aber wenn Sie nicht hinschauen, weiß er nicht, wohin er schauen soll. Den Spin, den brauchen Sie im Tomographen, aber auch Ihre Festplatte nutzt Magnetismus und den Kernspin, Elektronenspin aus. Insbesondere den Riesenmagnetowiderstand, der auch wieder ein Quanteneffekt ist. Über die Quantenstatistik, da verschone ich Sie, aber die Tatsache, dass Neutronensterne existieren, ist ein Quanteneffekt zum Beispiel. Bei der Quantensuperposition kann ich Ihnen noch einmal einen Anschluss an das geben, was ich ganz am Anfang sagte, dass nicht alles beliebig präzise messbar ist. Und was würde das quasi im Alltag bedeuten? Ich vergesse im Moment mal da den Text. Aber stellen wir uns mal vor, die Quantenphysik wäre tatsächlich in unserem Alltag gültig und eine spezielle Konstante, die nach Planck benannt ist, wenn ich 10 hoch minus 34, also eine Zahl mit 34 Nullen hinterm Komma, sondern einfach gleich 1. Und Sie wären ein Polizist, der ein Moped analysieren soll und sehen soll mit der Radarpistole, fährt das zu schnell oder nicht. Und da wollen Sie natürlich die Geschwindigkeit sehr genau messen. Genaue Geschwindigkeit heißt den Impuls sehr präzise definieren. Aber das sagt uns eben die Quantenphysik, das geht nicht. Sie können nicht gleichzeitig den Impuls sehr wohl definieren, also die Geschwindigkeit sehr präzise messen und dann trotzdem den Ort sehr genau messen. Wenn Sie den Ort aber nicht genau messen können, können Sie auch das Nummernschild von dem Moped nicht mehr genau messen. Und so sähe das quasi aus, wenn es klassische Physik wäre und so sähe es aus, wenn die Quantenphysik gelten würde, mit eben dieser Konstante enorm vergrößert. Das ist natürlich in Wirklichkeit nicht so. Aber dann würde der Versuch, diesen Mopedfahrer ganz schnell, also ganz präzise zu vermessen, würde den tatsächlich so verwaschen, dass er gar nicht mehr fotografierbar wäre. Passiert natürlich im Alltag nicht und das liegt daran, dass die Konstanten so klein sind. Und vielleicht nur ein Schlenker zu dem, was wir wirklich selber tun. Und da geht es jetzt auch um das Lokalisieren und Delokalisieren. Also ob man durch eine Messung etwas präzise festlegen kann oder es plötzlich anfängt, sich auszudehnen. Und das kennen Sie von Wasserwellen. Wenn Sie in der Badewanne sitzen, mit dem Quietscheentchen spielen und Sie lassen das Quietscheentchen fallen, dann macht das so einen Ring. So wie hier auch. Das macht so Wellen. Und wenn Sie jetzt zwei Quietscheentchen, die sind ein bisschen zu groß vielleicht, nehmen Sie zwei kleine Steine, nebeneinander reinwerfen, dann macht das halt zwei Wellen. Und das kennen Sie auch von der Badewanne, dann gibt es halt solche Ringe, die sich überlagern. Und da, wo die Wellenberge auf die Wellentäler treffen, da gibt es Verstärkung, da werden die Berge noch größer. Nicht Tsunami groß, aber größer. Und wenn Sie die Wellenberge auf Wellentäler treffen lassen, dann gibt es halt Punkte, wo es gar keine Wellen mehr gibt. So wie hier. Sowas, das sehen Sie immer in der Badewanne sozusagen, wenn Sie wollen. Was hat das jetzt mit Quantenphysik zu tun? Die Badewanne hat gar nichts Quantenphysikalisches, glaube ich. Aber das ist sozusagen das Experiment, mit dem Sie zeigen können, dass auch andere Objekte, materielle Objekte, Quanteneigenschaften haben. Wie sieht man das? Da gab es einen Herrn, den Herrn de Broglie, im Jahre 1923, da war ein Prinz seines Zeichens und der hatte die Idee irgendwie, es könnte doch alles in Wirklichkeit eine Wellennatur haben. Wie er darauf gekommen ist, lassen wir einfach mal aus. Und er hat behauptet, wenn materielle Objekte, also Sie und ich, irgendwie Wellen sind, dann müsste die Wellenlänge, die uns irgendwie zugeordnet ist, von der Formel bestimmt sein, die da steht. Ist fast egal. Aber von ihrer Masse und von ihrer Geschwindigkeit hängt das ab. Und das hat man nie gesehen. Und anschaulich gesprochen, würde das bedeuten, Sie müssten so etwas sehen, wie ich Ihnen jetzt zeige. Angenommen, Sie gehen auf ein Fußballfeld, stellen ein Türchen hin, machen ein Türchen zu, ein Türchen auf. Dann sehen Sie dahinter irgendeine Ballverteilung. Machen Sie das zweite Türchen auf, sehen Sie wieder eine Ballverteilung. Und was man jetzt normalerweise erwarten würde, wenn man beide Türchen aufmacht, dass halt noch mehr Bälle überall ankommen. Aber was man dann witzigerweise theoretisch sehen müsste, ist, dass es jetzt Punkte gibt, an denen nie ein Ball hinkommt, obwohl vorher deiner war. Ne? Also hier sind Bälle und das Tor ist zu, jetzt mache ich das Tor auf, plops, da ist plötzlich kein Ball mehr. Das können Sie gerne versuchen am Fußballplatz, wird Ihnen nicht gelingen und die Frage ist, warum nicht? Und also das ist eine Frage, die wir uns stellen. Und also meine Behauptung ist, mit Molekülen sieht man tatsächlich, dass es so ist, wie ich es Ihnen hier zeige, mit großen Bällen aber nicht. Und die Frage ist, warum nicht? Und da gibt es dann ganz, ganz viele Gründe, da können wir aber vielleicht während der Diskussion drüber sprechen. Da will ich Sie nicht zu lange jetzt aufhalten. Das nur als Demonstration, dass mit Bällen, die sehr, sehr klein sind, man durchaus solche Verteilungen finden kann, wenn das Fußballtor anders aussieht und das Experiment anders aussieht. Details sparen uns ja auch, aber eben das, was ich Ihnen gezeigt habe, diese Delokalisation, dass der Ball hier weiß, dass beide Tore offen sind, aber doch eigentlich nur durch einen geflogen sein kann, das sieht man auch bei den Molekülen. Da springen wir drüber weg. Auch, jetzt muss ich kurz ein bisschen springen. Weil ich gerne noch zu einer Kuriosität kommen wollte, zu zwei Kuriositäten, und dann können wir lieber ein bisschen diskutieren. Die Tatsache, dass materielle Objekte quasi wie Wellen sich verhalten können, macht auch, dass sie in Regionen eindringen können, die eigentlich überhaupt gar nicht frei zugänglich wären. Das hat mein Sohn mir hier illustriert mit dem kleinen Mäxchen, was über den Berg laufen muss. Und die Frage ist, kann das Mäxchen da auch hier quasi durch die Tunnelbasis, ohne dass da wirklich ein Loch ist? Also wenn da ein wirkliches Loch ist, ein echter Tunnel, kann das jeder. Aber die Frage ist, kann das kleine Männlein da durch, wenn der Berg ein voller Berg ist? Und das können Sie auch gerne probieren. Das wird Ihnen auch wieder nicht gelingen. Aber in der Quantenphysik geht das eben doch wieder. Und die Frage ist, warum ist das so? Das liegt daran, dass in der Quantenphysik eben Objekte Wellen sind. Und diese Wellen, egal wie das jetzt passiert, existieren da weiter doch durch diesen Potentialberg hindurch, durch diesen Berg, die tunneln sich da so durch und existieren hinten weiter als Wellen. Und warum das im Alltag keine Rolle spielt, liegt einfach daran, dass die Potentialbarrieren so hoch sind, dass hier der Abfall enorm groß ist und Sie das nicht sehen. Aber in der Natur spielt es trotzdem eine Rolle, zum Beispiel eben, wenn die Elektronen von Enzymen durch Barrieren durchtunneln, die sie eigentlich gar nicht durchschreiten dürften. Also den Effekt gibt es, der ist in der Biologie relevant. Der ist natürlich auch relevant, naja, nicht bei Harry Potter. Der muss ja bei Gleis 9¾ durch. Wie der das macht, ist mir bis heute ein Rätsel, weil die Barriere wäre definitiv viel zu hoch. Also der käme nie durch. Aber das Tunneln, wie eben schon mal kurz erwähnt, ist wichtig in der Sonne für die Fusion. Das Tunneln ist ebenfalls wichtig, also bei der großtechnischen Fusion, die noch erprobt wird. Details brauchen wir uns ja auch nicht anschauen, aber da hofft ja die Menschheit, dass sie irgendwie ihre Energie mit ihre Energieprobleme lösen könnte, indem halt große Reaktoren für Fusion bereitgestellt werden. Und die brauchen auch den Tunneleffekt. Oder wenn Sie atomare Oberflächen auflösen wollen, ganz, ganz feine Strukturen, die Sie mit dem Auge nicht mehr sehen können, wenn Sie die doch abbilden wollen, sodass Sie jedes einzelne Atom sehen, so wie hier jedes einzelne Siliziumatom auf dieser Oberfläche, dann brauchen Sie auch zum Beispiel den Tunneleffekt. Wie das genau funktioniert, spare ich Ihnen wieder. Aber die Quantenphysik ist da sozusagen überall drin versteckt. Und als letzte Kuriosität sozusagen, und dann komme ich hier zum Schluss, ist, dass es nicht nur möglich ist, dass ein Teilchen in Überlagerung sein kann aus ich bin hier und ich bin da, quasi weil es wie eine Welle ausgedehnt ist. Das ist, was man dann meint, dass die Quantenphysik die Teilchen als Welle beschreibt, dass sie halt ausgedehnt, delokalisiert sein können über große Raumbereiche. Aber wenn das nicht nur ein Teilchen betrifft, sondern mehrere, die miteinander gekoppelt sind, dann spricht man von dieser Quantenverschränkung, die eben noch einen Schritt kurioser ist, weil es halt mehr Teilchen beinhaltet. Und warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil sich in den letzten 10 Jahren neue Technologien angebahnt haben, Quantenzufallsgeneratoren, die haben nichts mit der Verschränkung zu tun, aber die Quantenkryptographie, Kommunikation oder auch das Quantencomputing, Quantenrechnen, das braucht sozusagen die Verschränkung. Und da werde ich jetzt nicht in alle Details gehen, weil es sonst zu lange wird, aber auf den Zufallsgenerator lasse ich. Ich werde Ihnen nur noch ganz kurz zeigen, was ich mit Verschränkung meine. Anschaulich wäre das so etwas wie, also es gibt es jetzt, was ich Ihnen erzähle, nicht in der Praxis, aber das wäre ein gutes Analogon. Sie nehmen zwei Würfel, einen hier, einen da, und Sie würfeln den hier, Sie würfeln den da, und wenn die immer das Gleiche zeigen, also in dem Fall hier jetzt immer die 6 oder meinetwegen auch immer die 1, dann würden Sie natürlich naiv glauben, der ist gezinkt. Und normalerweise hätten Sie auch recht. Wenn der immer die 6 zeigt, dann ist er gezinkt. Aber wenn der Würfel auf jeder Seite, also in der rechten Hand und in der linken Hand, völlig zufällig die 1, die 2, die 3, die 4, die 5, die 6 mit gleicher Wahrscheinlichkeit zeigt und auch auf der rechten Seite mit der gleichen Wahrscheinlichkeit die 1, 2, 3, 4, 5, 6, immer mit Wahrscheinlichkeit ein Sechstel und trotzdem beim Würfeln immer genau hier die 6 und da die 6, hier die 1 und da die 1 kommt, dann ist irgendwas ein bisschen seltsam. Deswegen klappt das auch nicht, wenn Sie Würfel spielen gehen. Aber in der Quantenphysik klappt es eben doch. Was da würfelt, ist sozusagen der absolute Zufall. Und was man sich oft anschaut, sind nicht echte Würfel, sondern Photonen, deren Orientierung oder Polarisation des elektrischen Feldes man anschaut. Wie man die erzeugt, vergessen wir einfach mal. Aber nehmen wir einfach mal an, ich habe eine Quelle, die mir aus einem einzigen Lichtteilchen 2 macht. Wie das passiert, ist ganz egal. Das passiert hier an dieser Stelle, wo ein Kristall sitzt. Man sieht, das zerfällt in 2 Teilchen und die beiden Teilchen, also so ein Lichtquant, sozusagen das kleinste Energiepaket vom Licht, das kann, sagen wir mal, mit seinem elektrischen Feld nach oben stehen oder nach rechts stehen. Es hat nur 2 Möglichkeiten, sich zu orientieren. Und das weiß es aber nicht, was es tut, solange bis es gemessen wird. Aber wenn es gemessen wird, ist es eindeutig und witzigerweise auf beiden Seiten, wie wir gleich sehen, korreliert. In diesem Fall ist immer hoch mit quer, quer mit hoch. Also immer genau gegensätzlich die Orientierung auf beiden Seiten, aber perfekte Korrelation. Also es ist immer, die wissen voneinander irgendwie. Obwohl, wenn man sich auf jeder Seite einzeln die Punkte anschaut, ist es absolut zufällig. Und jetzt fragt man sich, was soll das? Ist ja nur eine Spielerei. Auch tatsächlich ist das die Methode, wie man neuerdings Schlüssel erzeugt für die Quantenkryptographie. Wenn Sie also hochgeheime Botschaften verschicken wollen, die keiner lesen soll, dann benutzen Sie am besten diesen Effekt. Warum ist das besser, als auf Ihr Internet zu vertrauen, den RSA-Code? Weil es möglicherweise eines Tages Quantencomputer gibt und die könnten Primfaktorzerlegung ganz einfach machen, auf denen diese RSA-Codes basieren. Das heißt, die könnten alle Codes, die in den letzten 50 Jahren oder so erstellt worden sind, möglicherweise knacken, auch im Nachhinein. Sie brauchen also irgendwie eine Lösung, wie man in der Zukunft sicher kommunizieren kann. Und eine Möglichkeit, sicher zu kommunizieren, ist eben Schlüssel auf Quantenbasis zu verteilen.
Wie sollte man bei so einer Kommunikation den Spalter in der Mitte, der zwei kommunizierenden Leute aufstellen, dass gleichzeitig sozusagen die Effekte erscheinen? Oder gibt es eine Verschlüsselungsmethode mit dem, was dann im Nachhinein wieder entschlüsselt werden kann mit demselben Effekt?
Na, also das hier ist kein Spalt sozusagen, sondern es ist der Kristall, der die Verschränkung erzeugt. Mhm. Da kann ich nachher im Detail ein bisschen was zu sagen, wie man das genau macht. Aber der enthält keine Informationen, mit welcher Polarisation das Teilchen nach rechts oder nach links geht. Die sind absolut zufällig.
Und man kann also Datei verschlüsseln mit dem System und Monate später wieder entschlüsseln.
Genau.
Und das muss nicht zeitgleich so stattfinden.
Nein. Also man muss dann nur den Schlüssel zum Entschlüsseln irgendwie noch behalten. Also wenn man den Schlüssel einmal, typischerweise heißen die beiden, die da teilnehmen, Alice und Bob, aber können auch Fritz und Kunz sein oder Hinz und Kunz, wie auch immer. Also die beiden, die müssen einmal den Schlüssel bekommen und den dann gut aufheben. Also man kann dann nicht einen anderen Code nehmen, um das wieder zu dechiffrieren. Das geht auch in der klassischen Kryptographie nicht. Aber es gibt eine Möglichkeit, sozusagen abhörsicher erstmal die Bits nach links und nach rechts zu transferieren. Weil wenn hier jemand in der Mitte das abhören würde, dann würde die Quantenphysik dafür sorgen, dass dieser Zustand quasi kollabiert, also eindeutig irgendwie definiert ist, obwohl er vorher in einem so beliebigen, undefinierten Zustand ist. Und das kann man durch bestimmte Tests, Bell-Tests, präzise gesagt, dann irgendwie feststellen. Aber das hier enthält keine Informationen. Und tatsächlich hat der Anton Zeilinger, aber inzwischen auch viele andere Leute, das schon benutzt, um Verschlüsselung zu demonstrieren. Der hat das damals mit der Venus von Willendorf gemacht, die da hinter Ihnen ist. Er hat einen Quantenschlüssel erstellt, eben mit einem ähnlichen Verfahren, wie ich es Ihnen gerade gezeigt habe. Das sind ganz, ganz zufällige Zahlen, das ist ein rauschiges Muster, das er auf diese Art erzeugt hat. Hat das multipliziert mit der Venus von Willendorf und dann gibt es eben wieder ein rauschiges Muster, aus dem keiner etwas extrahieren kann, aber wenn man das ein zweites Mal mit demselben Schlüssel multipliziert, dann kommt das Bild wieder raus, wie auf der unteren Seite. Und das wird inzwischen halbtechnologisch vertrieben. Das gibt's, also einige Firmen sind da entstanden und es gibt immer Gerüchte, dass die Amerikaner das auch militärisch schon verwenden. Vielleicht mache ich an der Stelle einfach auch schon fast Schluss, weil ich schon so lange geredet habe. Wie gesagt, ich hätte für viele Stunden was zu erzählen. Aber was ich Ihnen erzählen wollte, ist im Wesentlichen, also die Natur ist diskret. Es gibt kleine Häppchen. Das Licht kommt in kleinen Häppchen. Die Atome sind unterteilt in kleine Energiehäppchen. Das zweite ist, Dinge können in verschiedenen Zuständen sein, die sich eigentlich gegenseitig ausschließen. Wie zum Beispiel, ein Spin kann nach oben und nach unten gleichzeitig gerichtet sein. Ein Molekül kann in Anführungszeichen gleichzeitig links und rechts sein. Und hier ist es halt noch eine Stufe komplizierter. Da können zwei Teilchen miteinander in einer Überlagerung sein, sodass beide nicht wissen, was sie sind, aber sie wissen, dass sie immer das Gegenteil oder das Gleiche sind wie ihr Partner. Voilà. Also das ist in Kürze, was ich Ihnen sagen wollte, und alles andere besprechen wir lieber jetzt direkt.
Ja, ich würde es ganz kurz nochmal versuchen, Sie sozusagen ganz in den Anfang der Quantenphysik zu schieben, also zu bringen sozusagen. Und zwar, ich glaube, dass sehr viele Leute, die hier anwesend sind, vielleicht Physik noch gelernt haben mit dem Bild von dem Atom. Wir haben jetzt einfach mal Wasserstoff, also wir haben irgendwie ein Proton und wir haben ein Mikrofon ein bisschen höher halten. Geht so? Also ich glaube, dass sehr viele Leute auch das klassische Bohrsche Atommodell kennengelernt haben, in dem sozusagen in der Mitte ein Proton steht und außen herum kreist wie ein kleiner Planet das Elektron, was auch immer beides ist.
Genau.
In der Quantenphysik sieht ja sozusagen die Atomidee komplett anders aus. Da ist ja sozusagen das kein punktförmiges Objekt, um das dann ein noch kleineres punktförmiges Objekt kreist, sondern wie muss man sich das vorstellen, wie die Quantenphysik Atom sieht?
Ja, also was die punktförmigen Objekte betrifft, beim Elektron weiß man tatsächlich nicht, wie groß es ist. Also wenn man es misst, versucht zu messen, ist es auf jeden Fall kleiner als 10 hoch minus 16 Zentimeter oder so. Also es ist schon nahezu punktförmig, aber wenn es im Atom quasi ist, dann ist es nicht auf dieser Kreisbahn, das wäre nicht stabil. Also wenn es auf dieser Kreisbahn liefe, dann müsste es sehr hochfrequente Strahlung emittieren die ganze Zeit und wird quasi in den Kern fallen. Das tut es nicht. Stattdessen ist es auf so einer Wahrscheinlichkeitswolke delokalisiert. Das ist quasi in einem stationären, also im Zustand, der sich nicht ändert, aber das gesamte Elektron ist, wenn Sie wollen, verschmiert oder delokalisiert über einen bestimmten Bereich, der immer noch sehr klein ist, 10 hoch minus 10 Meter, also Zehntel, Milliardstel Meter, also immer noch sehr, sehr klein, aber endliche Ausdehnung. Und diese Wolken, wo sich das Elektron aufhalten darf, die reichen im Prinzip bis ins Unendliche, also rein theoretisch reicht auch ein Schwänzchen von der Elektronenwolke von Ihnen zu mir. Aber natürlich ist das schon so, so klein, dass das de facto keine Rolle spielt. Es reicht aber eben aus, dass man über Nanometer hinweg, also Milliardstel Millimeter hinweg, doch tunneln kann von Molekül zu Molekül, wenn es gerade nötig ist in der Biologie sozusagen. Aber im Prinzip sind es halt keine punktförmigen Teilchen auf Bahn mehr, sondern verschmierte Wahrscheinlichkeitsamplituden, wo man nicht weiß, wo ist das Elektron eigentlich wirklich. Und nur wenn man misst, dann wird es plötzlich wieder dieses punktförmige Teilchen. Also die generelle Regel, die man sich nach Hause mitnehmen kann, ist, wenn man in der Ausbreitung oder wenn man nicht hinschaut, ist alles wie eine Welle delokalisiert. Und bei der Messung ist es immer wie ein punktförmiges Teilchen.
Ja, der zweite Punkt war, Sie haben es ganz kurz gezeigt mit den Fraunhofer-Linien, also sozusagen dort, wo sozusagen die Energie absorbiert wird vom Elektron, soweit man das...
Also von dem Atom oder vom Elektron im Atom. Aber
kann, ja, man dieses, kann man das ganz kurz darstellen, was da passiert, oder ist das zu komplex?
Also kannst du ja mal versuchen. Also die...
Also wir haben es vorhin gesehen, in unserer Erinnerung, vorhin gab es die Spektrallinien, wenn wir ganz am Anfang waren. Und es gibt eben diese Fraunhofer-Linien, wird der eine oder andere wird das schon gehört haben. Und die sind ganz, ganz wesentlich. Also die zeigen etwas sehr Wesentliches über das Wesen des Atoms. Und ich weiß nicht, ob Sie mit mir d'accord gehen, aber ich glaube, dass es ganz spannend wäre, das nochmal vielleicht kurz zu verstehen, was da passiert und warum diese Linien entstehen.
Ja, also da ist fast besser, wenn man sich das linke Bild da noch anschaut, was jetzt speziell den Wasserstoff betrifft, der in der Sonne sowieso ganz häufig ist. Ich glaube, ich zeige da besser nicht hin, sonst blende ich nach jemandem mit dem Laser. Aber diese delokalisierten Elektronen, die dürfen eben nicht jeden beliebigen Raumbereich einnehmen, sondern auch diese Wolken sind von der Schrödinger-Gleichung, also ganz von der Quantenphysik ganz wohl definiert. Und wenn man jetzt ein bisschen Energie zuführt, und das bisschen muss aber auch wieder wohl definiert sein, dann können die ihre Form ändern. Von dieser kugeligen Wolke im Grundzustand wird es eher so wie eine kleine Hantel oder Wurst im ersten angeregten Zustand, wenn es in einen anderen Drehimpulszustand geht. Und man kann aber eben auch andere elektronische Zustände anregen, die sind da vorne gemalt. Es gibt immer wohldefinierte Energien, die erlaubt sind, wie sich die Wolke ändern darf. Immer so ein kleines Häppchen.
Das passiert ja schlagartig.
Und das passiert schlagartig, deswegen spricht man von einem Quantensprung. Wobei das eben ganz kleine Sprünge sind. Also manchmal meint man mit Quantensprung etwas, was ganz radikal etwas umwälzt, aber hier geht es um ganz klitzekleine Sprüngelchen. Diese kleinen Sprüngelchen, die sind halt nur dann erlaubt, wenn halt Energie von außen zugeführt wird, die genau dieser möglichen, von der Quantenphysik vorgeschriebenen Änderung von dem einen Zustand, den wir mal Grundzustand nennen, zum angeregten Zustand entspricht. Und es gibt zwar sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie man die anregen kann, aber gerade die Wellenlängen des sichtbaren Lichtes, da gibt es nur relativ wenige Linien, die wirklich in der Lage sind, das Wasserstoffatom anzuregen und wirklich diese Wolke zu vergrößern. Aber das geht in Häppchen, deswegen nur gequantelt, und das sieht man dann in bestimmten Linien in dem Spektrum. Also bestimmte Farben vom Licht werden von dem Atom absorbiert, die anderen, die gehen einfach durch, die können nichts mit dem Atom machen.
Ja, also das heißt, die Konsequenz ist sozusagen, die Natur der Atome ist sozusagen eine wellenförmige, die dann nur auf bestimmte Energiepotenziale, also das heißt Licht kommt, und nur eine bestimmte Frequenz kann von einem Atom angenommen werden. Der Rest geht sozusagen eigentlich dran vorbei, oder?
Wenn man ja, genau.
Sozusagen so sehen muss. Und das ist ja eigentlich die Grundlage von dem, wo sozusagen die Quantenmechanik begonnen hat, weil man Effekte teilweise entdeckt hat, die das klassische Modell nicht erklären konnte, ja, beziehungsweise einfach Denkprobleme. Also mir war nur wichtig, das vielleicht für den einen oder anderen nochmal in den Raum zu stellen. Gut, dann hätte ich noch so die eine oder andere kurze Frage, bevor ich ans Publikum gebe. Die eine Frage war, da haben wir kurz vorher schon drüber geredet, und zwar, wo verläuft die Grenze zwischen diesen Wolken, die sozusagen flickern, also die so zapp, 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 zapp irgendwas machen, in ihren Orbitalen herumspringen, und unserer Welt. Irgendwo kommt ja der Punkt, wo offensichtlich die Dinge stabil werden. Ansonsten wären wir beide hier Wolken und da drüben sehe ich ein Nebel. Ja. Irgendwo sind wir dann doch ganz ansehnlich geraten. Im Endeffekt, wo ist die Grenze zwischen dieser Welt und unserer Welt sozusagen?
Ja, also da scheiden sich die Geister. Das ist auch etwas, was uns selber experimentell interessiert. Es kommt darauf an, ob Sie bis Mitternacht oder bis morgen Mitternacht Zeit haben, aber vielleicht lassen Sie mich ein ganz kleines bisschen ausholen. Im atomaren Bereich, also wenn es nur darum geht, rege ich die Energien selbst bis zur Ionisation der Atome an, das ist alles absolut quantenphysikalisch, da passiert nichts. Also die Frage ist eher, kann so ein Glas noch als Quantenwelle beschrieben werden oder kann die Flasche dann noch als Quantenwelle beschrieben werden? Und rein theoretisch, ich kenne die Masse, ich kenne die Geschwindigkeit. Na gut, ich würde sagen, die ruht, aber in Wirklichkeit ruht die gar nicht, weil wenn ich versuche, die Geschwindigkeit zu messen, es gibt immer eine gewisse Unschärfe auch da, also eine Ruheenergie. Aber die Wellenlänge von, ist leichter zu verstehen, wenn ich hier so rumgehe, ist meine eigene Wellenlänge, diese quantenmechanische Wellenlänge, die ist halt 10 hoch minus 35 Meter. Das ist eine ganz, ganz kleine Größe, das ist kleiner als der Atomkern, so klein, dass man denkt, dass Raum und Zeit da gar nicht mehr richtig definiert sind. Und also da macht es irgendwie gar keinen Sinn mehr, davon zu sprechen, dass ich eine Wellennatur habe, glaube ich. Aber das andere ist, wir können ja trotzdem mit ganzen Molekülen, ich habe Ihnen ein kleines eben gezeigt, aber ich zeige Ihnen auch andere, mit denen wir so Spiele spielen, die wir delokalisieren können, als ob sie halt richtige Quanten wären, sind sie auch. Also zum Beispiel hier unser kleiner Quantenmann. Das ist ein relativ großes, komplexes Molekül, von dem wir gezeigt haben, dass das über ein Tausendfaches seiner eigenen Größe verschmiert sein kann. Also wenn man so will, das, was wir eben angeschaut haben, die Atome, die sind hier in der Mitte. Also jedes einzelne dieser Klümpchen ist ein Atom. Was für ein Atom ist ganz egal. Um jedes dieser Atome kreisen Elektronen. Und die sind jetzt alle miteinander verbunden, chemische Bindungen zu einem großen Molekül. Und dieses ganze große Molekül selber, das ist nochmal verschmiert, wenn Sie so wollen, quantenmechanisch verschmiert über von hier bis zum Bahnhof, mehr oder weniger. Also in dieser Größe. Und das ist ja irgendwie erstaunlich, aber das ist sicher noch nicht die Grenze. Die Frage ist, warum kann ich solche warum kann ich dieses Phänomen, dieses Delokalisiertsein, dieses quantenmechanische Delokalisiertsein für ganz große Teilchen nicht zeigen? Und da gibt's mehrere Gründe. Ein ganz evidenter, mal sehen, ob ich den jetzt finde. Mein Lieblingsgrund. Geben Sie mir eine Sekunde. Ist, wie gesagt, die Wellenlänge, aber dann ist noch ein zweiter dabei. Hier ist er. So, jetzt geht da leider der Ton nicht, weil ich das gerade abgestöpselt habe. Ist aber weiter nicht schlimm. Angenommen, Sie wollten sehen, dass dieser Ferrari wie ein Quantenobjekt sich delokalisieren kann. Dann sollte das quasi im Experiment so aussehen, dass der gleichzeitig durch zwei Türchen durchgehen kann. Können Sie auch wieder probieren. Das ist so wie mit dem Auto, das um die Laterne fährt. Das klappt natürlich nicht. Und die Frage ist, warum klappt das nicht? Das kann man sich relativ leicht ausrechnen. Ich verschone Sie mit Details. Bis auf eine Zahl, dass eben ein Experiment, was man damit machen müsste, weil der Winkel so klein ist, die Wellenlängen sind so klein und die Beugungswinkel, die Aufspaltung der beiden Möglichkeiten ist so klein, dass ein Experiment, was die Wellennatur von so einem Ferrari zeigen könnte, das müsste, glaube ich, 17 Millionen Mal der Durchmesser des sichtbaren Universums sein. Also riesengroß. Das kann man nicht mehr machen. Aber es gibt einen zweiten Grund. Und der zweite Grund ist, dass, wenn ein Radiofrequenzphoton, und es gibt ja ganz viele Radiowellen, die hier herum sind, sonst würden Sie nicht andauernd Handy hören können und Radio hören können. Also selbst ein einzelnes Lichtteilchen, was aus dem Radiofeld kommt, wenn das an dem Ferrari gestreut wird, reicht das, den zu lokalisieren und dem zu sagen, so du Ferrari, du sitzt jetzt hier. Du bist nicht links und rechts, sondern da. Und also die Wechselwirkung mit der Umgebung, das ist das, was eigentlich die Quantennatur ganz schnell kaputt macht und nicht mehr sichtbar macht. Die Kopplung an die Umgebung. Das kleinste Störungen von außen als Messung schon den Quantenzustand auf eine spezielle Möglichkeit von den vielen Möglichkeiten, die er hat, zusammenschnurren lässt.
Ja, solche Radiowellen sind ja überall, gehen ja durch dickste Mauern durch und die kosmische Hintergrundstrahlung ist ja überall allgegenwärtig. Kann man da, also wie schaut das dann eigentlich aus, dass man einen Quanteneffekt messen kann? Da braucht man ja einen Raum, der absolut alles abschirmt.
Ja, zum Glück, also beim Ferrari ja, und das geht halt nicht, deswegen gibt es auch kein Geld für Ferrari-Interferenzen. Aber bei den Molekülen ist das noch nicht so schlimm. Die sind so klein, dass es sind zu wenig kosmische Strahlen, die von draußen kommen, die treffen nicht. Zumindest auf der Zeitskala, die das Experiment dauert, und das sind nur einige Millisekunden bei uns. Aber das ist ein echtes Problem, wenn man versucht, auch zu zeigen, dass ein Virus noch an zwei Stellen sein kann oder ein großer Metallcluster oder so. Da kommt man allmählich in die Grenze, wo das Abschirmen schon schwierig wird. Oder ein kleines Bakterium oder so.
Also gilt bei Ihnen im Labor eigentlich dasselbe wie jetzt hier, Handy abschalten und...
Ja, Handy ist zum Glück relativ gut abgeschirmt, weil das Ganze in der großen Stahlkammer ist. Okay. Aber im Prinzip schon, ja.
Es geht ja nicht nur um die Hintergrundstrahlung, oder? Ich meine, wenn ihr jetzt auf ein Virus oder so drauf schaut, dann ist ja das Licht genauso, oder ich weiß nicht,
genau.
Wird das
beobachtet? Also egal welche Beobachtung, das ist auch eine Regel, die man sich fürs Leben merken kann. Also wenn ich den Zustand messen kann, also angenommen, ich will sehen, dass ein Objekt in einer Überlagerung aus, entweder ich habe die und die Energie gleichzeitig oder ich habe den Spin so und so gleichzeitig oder ich bin hier und da gleichzeitig. Also all solche komischen Quantenüberlagerungen, wenn ich die anschauen will und ich habe tatsächlich die Möglichkeit, die zu unterscheiden, dann ist sie ja schon kaputt. Also man kann nur indirekt sozusagen rausfinden, dass sie vorher da gewesen sein muss. Da könnte ich auch ein Weilchen drüber erzählen, wie man das macht. Aber sobald man versucht hinzuschauen, ist vorbei. Also die Beobachtung zerstört den Quantenzustand, macht ihn wieder zu einem klassischen Zustand.
Da ganz hinten ist eine Frage, dann im Torbogen.
Sie haben erzählt, dass das Ganze ausgegangen ist von der klassischen newtonschen Mechanik. Da waren dann viele Fragen offen. Dann ist Einstein gekommen, hat über die Relativitätstheorie einige Fragen beantwortet. Jetzt sind Sie bei uns und beantworten die Fragen der Quantenmechanik. Ist das das Ende der Physik? Oder was sind die großen ungelösten Fragen in der Quantenmechanik?
Ah, ja.
Brauchen wir weiter 100 Jahre und eine neue Theorie, um die Welt zu erklären? Oder sind wir schon am Ende der Erklärung?
Danke, dass Sie fragen. irgendwo habe ich eine Folie, da habe ich sowas genau drauf geschrieben. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt so schnell finde. Ich erzähle es Ihnen lieber so. Große ungelöste Fragen, also dass wir an ein Ende kommen, glaube ich so schnell nicht. Da gibt es ja immer viele historische Beispiele, wo die Leute gedacht haben, so jetzt ist das Letzte erklärt, es fehlt nur noch das Himmelsblau zu erklären und noch hier ein bisschen was oder so. Und dann dann ist plötzlich die ganze Quantenphysik losgebrochen. Ich sehe im Moment von meinem Gebiet aus, also es gibt natürlich auch in der Biologie und Chemie ganz viele offene Fragen, aber von der Physik aus sehe ich als Hauptprobleme erstens die Quantenphysik mit der Gravitation, also mit der allgemeinen Relativitätstheorie irgendwie zu verheiraten. Das kann und kann einfach keiner. Da fehlt die Theorie, da fehlt aber auch jegliches Experiment, was irgendwie intelligent wäre. Das zweite ist die Frage, hat Quantenphysik irgendwas mit Biologie zu tun? Das ist auch ein Streit sozusagen, der seit Schrödinger schon existiert. Schrödinger hat ein Buch für geschrieben, Was ist Leben? Und hat schon zumindest sowas wie DNA vorhergesagt. Also zumindest wird ihm das immer so ein bisschen in die Schuhe geschoben. Die DNA hat gar nichts Quantenphysikalisches. Die Frage ist, gibt es echte Quanteneffekte in der Biologie? Und da beginnen wir gerade so ein bisschen uns mit zu beschäftigen, zu lesen, das haben Leute schon gelernt. Das geht von sehr handfesten Sachen, wie eben, dass Elektronen und Protonen in biologischer Materie tunneln, bis zu der Frage, ist die magnetische Orientierung von Zugvögeln eventuell durch Spins, also Radikalpaare im Auge determiniert? Und das ist wahrscheinlich so, weil man weiß, dass nur durch das Licht die Vögel anfangen zu sehen, aber gleichzeitig muss ja mit dem Magnetfeld wechselwirken, da müssen die Spins irgendwie eine Rolle spielen. Es gibt Leute, die behaupten, dass das Bewusstsein von der Quantenphysik bestimmt ist. Das halte ich persönlich, zumindest so wie es bisher in der Literatur beschrieben ist, eigentlich von ein, zwei Gruppen nur, noch für falsch. Aber nichtsdestotrotz kann man anfangen nachzudenken, wie weit kann das wirklich reichen. Also dieses Interface oder die Grenze zwischen der Quantenphysik und unserem Alltag, was uns eben auch beschäftigt, das ist auch noch eine dieser offenen Fragen. Also Gravitation, Biologie und Interface mit dem Alltag, würde ich von der Quantenseite als große Frage sehen.
So, noch irgendwer? Hier vorne ist
eine Frage zur Verschränkung. Wenn zwei Quantensysteme verschränkt sind, besteht zwischen diesen beiden eine Signalwirkung? Oder wie funktioniert die Verschränkung eigentlich?
Tja, das ist eine Frage. Also eine richtige Frage, aber die kann Ihnen im Moment keiner beantworten. Es gibt auch da unterschiedliche Schulen. Es gibt Leute, die wollen halt unbedingt an Realität glauben. Und die sagen dann, da muss es irgendwie über Lichtgeschwindigkeitskommunikation geben. Da weiß ich aber nicht, ob ich dem so folgen kann. Eine Überlichtgeschwindigkeitskommunikation ist eigentlich durch die Experimente in keiner Weise nahegelegt. Also es stimmt zwar, dass es immer, wenn man hinter die Teilchen zusammenführt oder die Messergebnisse von beiden Seiten zusammenführt, dann sieht man, dass es hundertprozentige Korrelation, zum Beispiel in der Ausrichtung der Photonenpolarisation gibt. Aber das sieht man erst, wenn man das auf klassischem Weg, also mit endlicher Geschwindigkeit, wieder zusammengebracht hat. Und es gibt ein interessantes Experiment, was der Nicolas Gisin in Genf gemacht hat, oder zumindest erstmal ein Gedankenexperiment. Wenn Sie wie hier, Augenblick, weil ich meine verschränkten Photonen, ich schicke jetzt noch einmal meine verschränkten Photonen nach links und nach rechts. Die haben beide, bis sie gemessen werden, keine Polarisation. Und jetzt könnte man sich auf den Standpunkt stellen, na gut, der Detektor auf der rechten Seite, der ist der erste, der eins sieht. Und wenn der ein vertikal polarisiertes Photon sieht, dann muss das andere horizontal sein. Also gibt der dem das Signal und schickt das darüber. Jetzt sagt sich natürlich der auf der linken Seite, nee, ich bin der Held. Ich messe als erster. Ich habe mein horizontal polarisiertes, also muss in Wirklichkeit der da drüben von mir ausgelöst worden sein. Und da hilft uns jetzt auch die Relativitätstheorie wieder. Man kann sich einfach in ein Bezugssystem setzen, wo der eine Recht hat, wo der andere Recht hat oder wo keiner Recht hat. Und das bedeutet eigentlich nur, dass die Quantenphysik mit der Zeit nicht so richtig umgehen kann. Also das ist auch noch ein offenes Problem. Für die Zeit gibt es keinen Operator in dem Sinne. Und das ist nur so ein Parameter, der irgendwie mit dabei ist. Und was da gleichzeitig und vorzeitig ist, das weiß man nicht. Und jeder sieht auf seiner Seite nur zufällig Plus, Minus oder 0 und 1. Also Signal übertragen geht nicht. Auf einer hat zum Glück, auf einer hat leider. Diese Korrelation, was die mit der Zeit zu tun haben, versteht eigentlich keiner so richtig. Manche behaupten, es gäbe noch Signalisieren rückwärts in der Zeit, aber beweisen kann man das auch nicht. Also wie man das interpretiert, ist dann ein bisschen anheimgestellt.
Danke. Ganz vorne haben wir noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob da jemand ein Mikrofon ist.
Achso, ja.
Also.
Ja, Sie haben, wenn ich mich da recht erinnere, Full-Arena interferieren lassen. Wie groß waren die Moleküle jetzt tatsächlich oder wie weit ist Ihnen das gelungen? Wie viele Atome, aus wie vielen Atomen bestehen die?
Also die Full-Arena selber, die haben auch den Namen C60, Kohlenstoff 60 sozusagen, bestehen also aus 60 Kohlenstoffatomen, haben eine Masse von 27 ja. Masseneinheiten, 0,7 Nanometer Durchmesser, ist immer noch ein kleines Teilchen auf Einheit. Der kleine Quantenmann, den ich Ihnen da gezeigt habe, der noch nicht publiziert ist, weil der Kontrast noch nicht gut genug ist, der hat eine Masse von 2900, da bricht ihm beim Experiment eine kleine Kette ab. Wo habe ich ihn jetzt? Also der ist fünfmal schwerer und im Volumen dann 15, 20 mal größer als die Full-Arena. Naja, ich finde ihn jetzt nicht, das sind auch die Full-Arena, aber hier ist ein Größenvergleich erstmal für die, die es noch interessiert, also zwischen dem Planet Neptun, dem Fußball, dem echten Fußball und dem Full-Arena, das ist jeweils ein Faktor 200 Millionen dazwischen. Also von richtig makroskopischen Körpern ist man ganz weit entfernt. Und der kleine Quantenmann, der ist ein bisschen weiter hinten. Ah, da ist er. Also wir hatten eine Galerie von verschiedenen Molekülen, die wir uns mal angeschaut haben, die aber immer noch bescheidene, einige Nanometer groß sind. Also dieses Azobenzol-Derivat auf der rechten Seite ist 3,2 Nanometer lang. Das Porphyrin, was Sie oben rechts sehen, das ist tatsächlich ein Biofarbstoff. Der ist auch der Biofarbstoff in Ihrem Hämoglobin oder im Chlorophyll. Also das gibt es in der Natur ganz oft und das wird halt im Experiment delokalisiert. Über 1000-mal den Moleküldurchmesser wird das quasi verschmiert. Aber die ganz großen Brocken, da sind wir jetzt gerade dran, ein neues Experiment aufzubauen mit Metallclustern, wo wir hoffen, bis auf 1 Million Massenzahlen, also 100.000 Atome oder so, zu kommen.
Ja, und ist das alles eigentlich nur eine Frage, dass ich die Wechselwirkungen ausschließen kann? Wenn mir das gelingt, wenn ich sehr viel Geld habe und Wechselwirkungen ausschließen kann, kann man dann nur größere
zeigen? Ja, also ich bin immer relativ optimistisch, wenn ich... Oder relativ zuversichtlich, wenn ich sage, bis 1 Million Massenzahl kommen wir wahrscheinlich schon. Also das ist die Größe eines Rhinovirus oder eines Goldclusters mit 5 Nanometer Durchmesser. Oder ein Aluminiumkristall, der vielleicht dann 10 Nanometer Durchmesser hat. Was darüber hinaus limitierend ist, ist die Tatsache, dass man eine lange Wellenlänge haben muss, um diese Interferenzphänomene zu sehen. Und die bekommen Sie nur, indem Sie die Teilchen ganz langsam machen. Wenn Sie aber die Teilchen langsam machen und sitzen auf der Erde, dann fallen die einfach runter. Dann werden die im Erdpotenzial beschleunigt. Und das ist eine relativ natürliche Grenze, wenn man nicht dann ins Weltall gehen will und für 500 Milliarden Satelliten installieren will. Was für Atome durchaus gemacht werden wird, wahrscheinlich in nächster Zeit, aber für unsere Experimente sicher erstmal noch nicht. Aber dann muss man natürlich bei diesen schon ziemlich großen Teilchen sich Sorgen machen um Licht, was durch thermische Anregung der Wände schon emittiert wird, dann muss man sich Sorgen machen, das sind ja komplexe kleine Objekte, die sind ihre eigenen kleinen Heizkörperchen. Wenn man die nicht vorher kalt macht auf 10 Kelvin, also quasi nah an den absoluten Nullpunkt, also minus 260 Grad Celsius oder so, dann fangen die schon an von sich aus mit ihrer Umgebung zu sprechen, indem sie halt Wärmestrahlung emittieren. Oder man muss das Vakuum extrem gut machen. Man muss es 10.000 mal 1 Milliarde mal besser machen als den Luftdruck hier, damit überhaupt die Stöße hinreichend klein sind. Dann ist auch ein Problem, dass wir auf der Erde stehen. Und in unseren Experimenten müssen die Teilchen quasi aufgespalten werden aus ich bin hier und ich bin da. Und dann fliegen die so durch das Interferometer, treffen sie, also jedes einzelne Molekül trifft sich dann wieder mit sich selber. Aber es schließt hier eine Fläche ein, durch die die Erdbeschleunigung durchgeht. Und wenn jetzt... der eine Arm ein ganz kleines bisschen höher ist und da reicht 1 Milliardstel Meter höher sein als auf der Seite, dann ist das schon ein bisschen andere Erdbeschleunigung und das verschmiert den Interferenzkontrast. Ebenso die Tatsache, dass wir auf der Erde stehen und die Erde sich unter uns wegdreht, macht sowas. Also es gibt ganz viele Probleme, die aber lösbar sind, wahrscheinlich bis ungefähr 1 Million Massenzahlen. Danach wird's hart.
Eine Frage hätte ich noch. Und zwar... die verschränkte Teilchen zu machen. Es schaut dort aus, ob das, wenn das nur ein Strahlteiler wäre, ist wahrscheinlich nicht so einfach.
Tatsächlich sieht das Objekt, das das macht, aber ungefähr so aus. Das ist ein kleiner Beta-Barium-Borat-Kristall, also ein nichtlinearer Kristall. Und tatsächlich schickt man da Licht einer Polarisation hinein und es kommt Licht, also zwei Photonen aus einem Photon werden zwei und die haben glücklicherweise gerade die entgegengesetzte Polarisation, wissen aber nicht welche. Am Blick, da sieht man das nochmal, das ist ein Klassiker sozusagen vom Anton Zeilinger, der hat das als erstes mit dem Paul Klier damals realisiert. Das hier ist so ein Kristall, von da kommt violettes Licht, also ultraviolettes Licht, zum Beispiel mit 400 Nanometern, und trifft auf diesen Kristall. Und was da drin passiert, nennt sich halt Down-Konversion. Was da genau ist, verschweige ich mal. Aber im Prinzip zerfällt dieses eine Photon in zwei neue, die aber weder genau wissen, wohin sie gehen, noch welche Polarisation sie haben. Also wenn sie auf diesem Kegel herauskommen, dann haben sie zum Beispiel horizontale Polarisation. Wenn sie auf diesem Kegel herauskommen, haben sie vertikale Polarisation. Und an den Schnittpunkten hier und da, da weiß das Licht selber nicht, was es ist, ob es horizontal oder vertikal ist, weil es hätte aus dem einen oder dem anderen Kegel kommen können. Und das ist eben das Mysterium der Quantenphysik. Immer wenn das Objekt selber nicht weiß, was es tun soll, dann ist das einfach eine Überlagerung aus Möglichkeiten und kann interferieren. Und in diesem Fall ist es halt so eine Art Zweiteilcheninterferenz, wenn es um die Verschränkung geht. Also diese Ringe, die eben auch Anton Zeilinger mit berühmt gemacht haben, die waren mal auf der 100-Jahres-Schrift von der amerikanischen physikalischen Gesellschaft. Wenn man das hier da rumklappt, dann sehen Sie hier diesen Kegel, da nochmal, diesen Kegel, hier nochmal. Und an den beiden Punkten, an diesen Schnittpunkten, da wissen die Lichtteilchen wirklich nicht, ob sie horizontal oder vertikal sind. Und da kommt wirklich ein Zustand raus, wo man hat ein Teilchen horizontal und das andere vertikal und das andere horizontal. Oder aber horizontal und vertikal, aber ohne, dass beide wissen, was sie sind. Und das ist halt diese seltsame Verschränkung.
Eine hätte ich noch. Ist da das Photon, die zwei Photonen, hat dann jedes die Hälfte der Energie vom ersten?
Die Energie muss natürlich erhalten bleiben. Ja. Wenn die in gleiche Frequenzen zerfallen, dann müssen sie tatsächlich die Hälfte der Energie haben. Sie können auch in ungleiche Frequenzen, eins ein bisschen mehr, eins ein bisschen weniger zerfallen. Aber diese gleichfarbigen Ringe, die sollen halt zeigen, dass auch wirklich gleiche Energien dabei rauskommen. Aber es gibt die Kombination aus Rot und Blau sozusagen auch.
Ich hätte jetzt noch eine ganz kurze Frage zu Ihrer, zu diesen Makromolekülen. Sie wollen die Welleneigenschaft von Objekten nachweisen. Also es geht ja nicht darum zu sagen, wir haben ein Virus und versuchen zu überprüfen, ob es quantenmechanische Effekte bei Erkrankungen gibt.
Nein, das nicht.
Sondern es geht nämlich darum, die Grenze auszuloten, wie weit bleiben Atome als Wellen erhalten, wenn sie nicht gestört werden, oder?
Ja, genau. Okay. Das Einzige, weswegen, also im Prinzip hätten Sie recht, dass es vollkommen egal ist, ob es ein Virus oder ein Metallcluster ist, für das, was wir eigentlich zeigen wollen. Es stellt sich aber heraus, dass wenn wir, also ich halte ja einige Vorträge auch für den Kollegen, und wenn ich sage, wir machen demnächst ein Metallcluster-Experiment, weil es einfach besser für uns technologisch ist, dann sagen die, aber wann macht ihr denn endlich das Virus-Experiment? Immer mit dem Hintergedanken, dass ein Virus möglicherweise schon als etwas Lebendiges aufgefasst werden könnte, worüber man sich streiten kann, weil eigentlich sind die eben nicht lebendig. Und selbst wenn es lebendig wäre, kann man natürlich darüber philosophieren, kann ein lebendiges Objekt, wenn es gleichzeitig durch zwei Spalte durchgeht, kann es irgendwie wissen, ob es links oder rechts durchgegangen ist? Und die Antwort ist natürlich nein. Wenn es das könnte, gäbe es keine Interferenz. Und insofern ist völlig egal, ob es ein Virus ist oder nicht. Man muss das so gut abschirmen, dass sowieso keine Information gewinnt. Also ist eigentlich egal.
Sie sprachen vorher über Bell-Zustandsmessungen. Wie führt ihr Bell-Zustandsmessung durch?
Wie die funktioniert, die Bell... das ist aber schon ein bisschen advanced. Hä? Schauen wir mal. Also im Wesentlichen... Jetzt habe ich gar kein Schild. Doch, da habe ich ein schönes Bildchen. Ne? Jetzt habe ich noch nicht mal einen richtigen Bell-Zustand hingeschrieben, oder? Irgendwo. Also der Bell-Zustand ist das, wo ich mit Händewackeln eben drüber gesprochen habe. Dass eben... man aus zwei Objekten irgendwie einen korrelierten Zustand erzeugt, wie zum Beispiel mit dem Licht, dass man sagen kann, ich habe hier eins vertikal und eins horizontal polarisiert, plus die Möglichkeit, nicht oder, sondern plus die Möglichkeit, das horizontal und das vertikal polarisiert. Das wäre so ein Bell-Zustand. Und also ein zwei Teilchen verschränkter Zustand maximaler Korrelation. Und was in... zum Beispiel Teleportationsexperimenten gemacht wird, ist eben auf Bell-Zustände projiziert oder projizieren. Und da kommen zum Beispiel, von hier kommt ein Photon da hinein. Das ist das, was man hinterher teleportieren will. Also Teleportation lasse ich mal generell noch ein bisschen aus. Aber es kommt ein Photon hier rein und es kommt ein anderes Photon von da hinein. Jetzt ist dummerweise der Strahlteiler weggefallen. Da müsste noch ein Strahlteiler sein. Also so ein kleines Kästchen, was halt beide noch aufteilen kann, nach links und nach rechts, sonst gibt es keine ordentliche Messung. Und eine Interferenz zwischen diesen beiden Photonen aus der Möglichkeit, wie mache ich das jetzt hin? weil der Strahlteiler weggefallen ist. Aber, also das ist der Strahlteiler. Das ist der Strahlteiler. So, jetzt kann eins von hier kommen und eins von da kommen. Das, was von hier kommt, also was von rechts kommt, das kann entweder reflektiert werden vom Strahlteiler, je nachdem, welche Polarisation es hat, oder es kann geradeaus durchgehen. Und das, was von hier kommt, kann auch geradeaus durchgehen oder reflektiert werden. Das ist ein richtiger Strahlteiler. Und wohin das dann geht, das hängt eben von dem Interferenzeffekt zwischen den beiden Photonen ab. Wenn die nicht unterscheidbar sind, wenn sie die gleiche Wellenlänge haben, zur gleichen Zeit kommen und so weiter, dann können die halt miteinander interferieren. Und wo es dann Klick macht, das hängt, also ob die hier gleichzeitig Klick machen, der und der, oder nur einer von denen Klick macht und andere nicht, das hängt eben davon ab, in welchem Zustand diese beiden zusammen sind. Und nach diesem Klick weiß man, das war jetzt ein Bell-Zustand sozusagen. Aber da habe ich jetzt leider keine passende Folie und sonst wird das so ein bisschen Hände gewackelt. Aber im Wesentlichen ist es eine Projektion, Durchmessung auf einen Bell-Zustand, der aus HV plus VH besteht und einer Phase dazwischen. In Kürze. Viel anschaulicher wird es leider jetzt so auf die Schnelle ohne ein passendes Bild nicht. Ich mal es gleich nochmal hin, wenn wir da an der Bar eine Milch zusammen trinken. Also nicht wegen Ihnen, ich trinke lieber eine.
Da vorne haben wir noch eine Frage.
Noch eine Frage, weil Sie vorhin die 10 Grad Kelvin genannt haben, da fällt mir noch um eine, die Supraleitung, die Sie auf einer Folie hatten. Wie weit spielt denn die Quantenmechanik in der Supraleitung oder in der Anwendung der Supraleitung jetzt schon eine Rolle?
Also dieser supraleitende Zustand, das ist ein reiner Quantenzustand. Da geht es darum, um Quantenstatistik sozusagen. Bei Quantenstatistik muss ich nochmal ein bisschen ausholen. Jedes Teilchen, aus dem die Materie aufgebaut ist, also jedes überhaupt, hat eben so einen Spin, von dem ich eben kurz gesprochen habe, eine kleine Kompassnadel, die aber mit einem Drehimpuls verknüpft ist. Und diese Kompassnadel kann dementsprechend verschieden viele Richtungen zeigen. Wenn das Teilchen ein halbes Plancksches Wirkungsquantum Spin hat, was immer das bedeutet, aber ein halb ist die Zahl, die magisch ist, dann darf das nur nach oben, nach unten zeigen. Das ist bei Elektronen so, das ist bei Neutronen so, bei allen Elementarteilchen. Es gibt andere Teilchen, die auch fundamental sind, wie die Teilchen aller Wechselwirkungen, Photonen, die ganzen Bosonen der schwachen Wechselwirkung und Gravitonen vielleicht, die sind ganzzahlige Spins, also 1 oder 2. Und diese halbzahligen, die gehorchen einer speziellen Statistik, eben der Fermi-Statistik. Und die ganzzahligen gehorchen einer anderen, nämlich der Bose-Statistik. Und bei der Supraleitung geht es darum, dass die Fermionen, also die Elektronen, sich zu Pärchen zusammentun, sodass sie effektiv wie quasi Bosonen sind. Und jetzt muss man noch wissen, dass Fermionen, wenn sie den gleichen Zustand haben, eigentlich gar nicht im gleichen Zustand sein wollen. Die stoßen sich ab. Deswegen ist die Materie stabil, statt zu kollabieren. Während, wenn die als ganzzahlige Teilchen herumgeistern, dann wollen die eigentlich am liebsten zusammen sein. Und senken ein bisschen ihre Energie. Und die Tatsache, dass sie ihre Energie senken, also wenn sie sich zusammengefunden haben, macht, dass es etwas Energie kostet, sie da wieder rauszubringen. Und solange man die Energie nicht hat, können sie sich ohne Reibung, ohne Widerstand durch die Materie durchbewegen. Und also das ist mal so ganz, ganz kurz gesagt, die Supraleitung. Und da spielen natürlich viele Quanteneffekte noch eine Rolle, wie zum Beispiel die Gitterschwingungen, die sind wiederum quantisiert. Normalerweise denkt man, wenn ich mit der Hand wackele, da kann ich beliebig wackeln, aber kann ich nicht. Also es gibt Federn, die können nur bestimmte Wackelfrequenzen haben. Und das ist eben in den Kristallgittern auch so, die haben quantisierte Wackeleien, quantisierte Vibrationen, das sind ja die Phononen, und die koppeln zum Beispiel auch an die Elektronen und das ist auch wichtig für die Supraleitung. Aber das ist schon ganz, ganz kurz gesagt.
Also die Materie kann sozusagen den Trick anwenden, sich von einem normalen Teilchen sozusagen in ein Teilchen umzuwandeln als Pärchen, das dann widerstandsfrei läuft.
Das dann widerstandsfrei läuft und das kann es eben deswegen, weil nicht jede Energie absorbiert werden kann, weil es eine kleine Lücke gibt und wenn man die Energie nicht hat, um diese Lücke zu überwinden, dann geht es ohne Widerstand durch. Und das ist natürlich technologisch total wichtig, wenn man hohe Ströme leiten will, ohne Widerstand, verlustfrei. Man kann leider noch keine machen, die so über Land gehen, das müssen Superleiter, also klassische Superleiter sind ja Metalle und typischerweise nur bei unter 10 Kelvin, 20 Kelvin oder so, also auch nicht dicht am absoluten Nullpunkt dann wirklich Supraleiten, das geht halt nicht für Überlandleitungen. Aber die Magnete in den Kernspintomographen sind eben mit superleitenden Spulen. Die CERN-Magnete beim großen Beschleuniger sind inzwischen superleitende Spulen. Was gibt es denn sonst? Naja, erstmal so.
So, gibt es noch Fragen? Der Herr mit Alice und Bob neben dir.
Sie sprechen da dauernd von Wellenfunktion. Ja? Welle ist ja, wenn du es im Raum betrachtest, ein zweidimensionales Objekt.
Sogar drei im Raum.
Ja, also ist die Wellen immer Auf- und Abschwingung, wenn man Sinuswelle zum Beispiel nimmt. Und sagt das jetzt, wird der von dreidimensionale Wellen und wie kann man das vorstellen? Und
ich schaue mal kurz, ob ich hier eine passende dreidimensionale Welle für Sie gemalt habe. Da habe ich keine gemalt. Ja? Das ist so ein bisschen. Ja genau, die Schallwellen, die dichte Wellen sind ja auch nicht unbedingt Transversalwellen. Da kann man auch im ganzen Raum, den ganzen Raum erfüllt haben mit der Welle. Also wenn ich hier jetzt spreche, geht halt so kugelförmig die Dichteverteilung raus. Und im Prinzip kann man sich die Elektronenwellenfunktion um das Wasserstoffatom ähnlich vorstellen. Halt nicht als Schall, aber als Wahrscheinlichkeitswelle. Und die können, ja. Aber ich schaue trotzdem, ob ich noch ein hübsches Bildchen habe.
Ja gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt. Doch, Entschuldigung, ich sehe das nämlich von draußen nicht.
Was ist eine EPR-Quelle und für was braucht es?
EPR ist benannt nach Einstein, Podolsky und Rosen. Quelle ist Quelle. Da kommen die Teilchen raus, die eben die verschränkten Zustände machen. Und zwar genau diese maximal verschränkten Zweiteilchenzustände, über die Einstein, Podolsky und Rosen 1935 nachgedacht haben, also 1935. Also was ich eben gesagt hatte, dieser photonische Zustand aus horizontal-vertikal, das wäre zum Beispiel so ein EPR, so ein Bell-Zustand. Also manchmal nennt man das EPR und manchmal Bell-Zustand, weil die Diskussion da um die Kollegen, den John Bell, Einstein, Podolsky und Rosen ging.
Was bedeutet CERN in diesem Zusammenhang?
CERN. Das ist natürlich eine lange Geschichte. Also CERN ist natürlich ein riesiger Beschleuniger, der auch Quanteneffekte anschaut, aber jetzt eben auf der Elementarteilchenebene. Wir versuchen eher die Quantenphysik Richtung größere und größere Objekte zu bringen und die versuchen eher mit brutal hohen Energien kleinere und kleinere Teilchen zu erzeugen, um zu schauen, ob die existieren. Die brauchen einige der Effekte, deswegen hatte ich das eben kurz erwähnt. CERN hat halt diese superleitenden Magnete zum Umlenken der Teilchen, der geladenen Teilchen, die sie da rumlaufen lassen. Ansonsten müsste man ganz lange über CERN reden. Je nachdem, was Sie wissen wollen, erzähle ich Ihnen auch mehr, was ich weiß. Aber
das ist wichtig auf jeden Fall.
Ja, wichtig ist natürlich, wenn es um die österreichische Diskussion geht, ob CERN abgeschaltet, nicht finanziert werden soll oder doch finanziert werden soll, da müssen wir uns beim Bier drüber enthalten. Das ist eine komplizierte Geschichte. Aber ich finde, die 20 Millionen müssten noch drin sein. Aber bitte?
Vorne haben wir Fragen.
Ein paar.
Ich lese gerade das Buch vom Zeilinger, das Einstein Schleier, und da spricht er kurz das Bell'sche Theorem an. Konnten Sie das erklären? Weil das checke ich irgendwie nicht.
Ja, ja. Naja, also das. Ich versuche es mal, also mit allen Formeln jetzt nicht, weil das wird ein bisschen länger dauern. Aber beim Bell'schen Theorem geht es halt um klassische Korrelation und Quantenkorrelation. Und der Bell selber, der hat einen unserer Kollegen in Wien immer herangezogen, den Herrn Bertelmann. Und der Herr Bertelmann, der hat zwei Socken. Da können Sie hinfahren tatsächlich ins Theorieinstitut bei uns und können sich die Hose zeigen lassen. Also er hat immer zwei verschiedene Socken an. Und was der John Bell damals gesagt hat, also der Bertelmann ist ein, der Herr Kollege, Professor Bertelmann, ist ein klassisches Beispiel für klassische Korrelation. Und im Gegensatz dazu geht es halt um die, das Bell-Theorem geht darum, wie man Quantenkorrelationen davon abgrenzen kann von diesen klassischen Korrelationen. Gehen wir nochmal ganz kurz zum Herrn Bertelmann zurück. Also der hat, wie gesagt, seine zwei Socken und wir wissen, der hat wirklich jeden Tag seine zwei verschiedenen Socken an. Und der John Bell hat eines Tages mal einen Artikel geschrieben, wo er den Bertelmann gemalt hat mit seinem kleinen Käppi am Kopf und gerade um die Ecke gehend. Und man sieht so den einen Fuß, weiß nicht mehr, ob links oder rechts. Und die Aussage war dann, angenommen, ich sehe auf dem linken Fuß einen gelben Socken oder irgendeinen Socken, weiß ich, dass der andere Fuß notwendigerweise und auch schon bevor ich hingeschaut habe, zum Beispiel ein grüner Socken ist. Und das wäre eine klassische Korrelation. Ich weiß, wenn ich einen sehe, dass der andere genau diese Eigenschaft hat. Die hat er aber schon, bevor ich hingeschaut habe. Und dem Bell ging es halt darum, ein Theorem zu fabrizieren, womit man unterscheiden kann, wie Quantenobjekte eben nicht vor der Beobachtung schon Eigenschaften haben. Also die Lichtteilchen, von denen wir eben schon gesprochen haben, die sind halt in einer, also das hier ist in einer Überlagerung aus ich bin horizontal und vertikal, das hier ist in einer Überlagerung aus ich bin horizontal und vertikal, aber gerade anti- oder korreliert, je nachdem, wie ich das mache. Aber bevor ich nicht hinschaue, hat das einfach keinen Zustand. Das ist in einer Überlagerung aus beidem. Und erst bei der Messung wird dann diese Korrelation eindeutig, so oder so. So oder so. Und Bell hat quasi einen Test, eine Ungleichung vorgeschlagen, wie man halt durch Messungen von diesem Typus zwischen den Bertelmannschen Korrelationen und den Quantenkorrelationen unterscheiden kann. Aber das müssen wir ein bisschen länger nachher auch mit einem Bier besprechen.
Ich weiß nicht, ob Sie den Zug heute noch bekommen können dann.
Ja. Aber das wäre im Prinzip der Aufbau. Also man hat einen Strahlteilewürfel auf der einen Seite, einen Strahlteilewürfel auf der anderen Seite und muss sich dann überlegen, unter welchen Winkeln analysiere ich die Polarisation meines Lichtteilchens, was da reinkommt. Und wie viele Teilchen finde ich gleichzeitig hier und da und hier und da? Also wie stark sind die wirklich korreliert? Und wie ändern sich diese Korrelationen, wenn ich die Polarisatoren gegeneinander verdrehe? Und dann gibt es halt eine kleine Gleichung, Ungleichung, die man sich ableiten kann. Das ist eben die berühmte Bellsche Ungleichung. Und die sagt, dass eine bestimmte Summe von Erwartungswerten kleiner als 2 sein sollte. Die Quantenphysik erlaubt aber einen Wert bis 2,8, also 2 Wurzel 2. Und die Experimente zeigen halt, dass die Bellsche Ungleichung verletzt ist. Was bedeutet, also ich muss noch dazu sagen, die Bellsche Ungleichung ist abgeleitet unter verschiedenen Annahmen, nämlich der Annahme von Realität und Lokalität und Vollständigkeit. Realität bedeutet, dass, oder ich beginne erst mit der Lokalität, bedeutet, dass wirklich Wechselwirkungen immer nur lokal sein können, dass keine spukhafte Fernwirkung existiert. Vollständig, dass natürlich alle Parameter, die auch in der Natur vorkommen, in der Theorie beschrieben werden. Und was sage ich noch? Die Realität. Genau. Also wenn ich einen Wert mit Sicherheit vorhersagen kann, dann muss der auch wirklich da draußen existieren. Und diese drei Annahmen, die führen eben zu einer bestimmten Ungleichung, die ganz, ganz allgemein gilt, egal ob das Photonen sind, Spins sind, irgendwelche Teilchen. Und witzigerweise ist diese Ungleichung halt im Experiment verletzt. Was bedeutet, dass irgendwas von den Annahmen nicht stimmt? Nämlich, dass die Realität oder dass die Lokalität in der Quantenphysik nicht wirklich so sind, wie wir es uns vorstellen. Und wie man das Problem löst, das ist bis heute nicht wirklich bekannt. Also das ist einfach so. Ja.
Gut. Ja, nachdem es jetzt sozusagen augenscheinlich mal keine direkten Fragen im Publikum gibt, würde ich sagen, enden wir hier sozusagen mit dem offiziellen Teil und gehen in den informellen über. Das heißt, Sie können sich natürlich jetzt hier frei bewegen und mit Professor Arndt noch das eine oder andere Gespräch suchen, wenn Sie wollen, an der Bar noch ein Bier trinken. Ja, wir danken für Ihr zahlreiches Erscheinen. Ich hoffe, es konnte die eine oder andere Frage zumindest angeregt oder auch beantwortet werden und freuen uns auf ein Wiedersehen.